ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. US-Präsident Trump hat verbündete Staaten noch einmal aufgefordert, dabei zu helfen, die Straße von Hormuz für den Schiffsverkehr zu sichern. Iran blockiert die Meerenge am Persischen Golf, die für den Welthandel enorm wichtig ist. Die Antworten aus der Europäischen Union fielen jedoch deutlich aus. Das ist nicht unser Krieg, sagte die EU-Außenbeauftragte Kallas. In Brüssel haben die EU-Außenminister heute über die Lage am Golf beraten.
Sie ist derzeit ein Nadelöhr, die Straße von Hormuz, durch den Iran faktisch blockiert, mit direkten Auswirkungen auf Europa. Die EU habe großes Interesse, die Blockade zu lösen, sagt die Außenbeauftragte. Natürlich besteht bereits jetzt die Notwendigkeit, die Straße von Hormuz zu öffnen. In der Nacht hatte US-Präsident Trump den Druck auf die NATO-Partner erhöht. Sie sollten sich beteiligen, die Straße von Hormuz mit zu sichern. Wie in vielen anderen Fällen in NATO-Ländern sind wir immer für die NATO da. Wir helfen ihnen in der Ukraine, obwohl uns ein Ozean trennt und obwohl uns das eigentlich nichts angeht, helfen wir ihnen. In Brüssel wurde über eine Ausweitung der sogenannten Mission Aspides diskutiert. Im Roten Meer schützt die EU-Marinemission Handelsschiffe vor Angriffen der iranfreundlichen Houthi-Rebellen im Jemen. Ihr Mandat gilt ausdrücklich nicht für den Persischen Golf, müsste also geändert werden. In unserer Diskussion kam der klare Wunsch zum Ausdruck, diese Operation zu verstärken. Doch bestand kein Interesse daran, das Mandat der Operation Aspides zu ändern. Vorerst. Heißt, es sollen mehr Schiffe eingesetzt werden, ausgeweitet werden soll die Mission nicht. Die Ölexporte aus der Golfregion sind jüngsten Daten zufolge seit Kriegsbeginn um fast 2/3 eingebrochen. Bundesaußenminister Wadefuhl ist gegen ein militärisches Eingreifen der NATO. Die Blockade müsse aber schnell enden.
Über den Persischen Golf werden nicht nur Öl und Gas, sondern beispielsweise auch viele Düngemittel exportiert. Stocken diese Transporte, kann das auch Wirkungen haben für die Nahrungsmittelpreise und für die Nahrungsmittelsicherheit weltweit.
Vor einem warnt die EU, keinesfalls dürfe es eine Lockerung der Sanktionen gegen russisches Öl geben, um den Ölpreis zu drücken. Das würde Russland unnötig stärken.
Nachgefragt dazu bei Tina Hassel in Brüssel. Trump hat massive Unterstützung der Partner gefordert, aber bekommen hat er sie heute nicht. Warum nicht?
Ja, auf die Drohungen Trumps haben die Europäer heute gelassen reagiert und ihm eine Abfuhr erteilt. Das sei nicht ihr Krieg, haben sie öffentlich klargestellt. Nicht öffentlich haben viele ergänzt, man sei vor dem Angriff ja noch nicht einmal informiert worden. Trumps Forderung, die NATO solle sich beteiligen, hält man schlicht für abwegig. Die NATO habe kein Mandat für einen solchen Einsatz zur Sicherung von Schifffahrtsrouten. Das Bündnis werde nur aktiv, wenn ein NATO-Partner angegriffen wird und um Hilfe bittet. Und das sei nicht der Fall.
Aber wieso hat denn eine Ausweitung der EU-Marinemission Aspides nicht mehr Unterstützung bekommen?
Ja, da hat heute niemand den Finger für gehoben. Mehr Schiffe ja, aber keine Ausweitung des Mandats. Das war die Linie. Selbst Frankreich, das einzige Land, das einen Einsatz in der Straße von Hormuz in Aussicht gestellt hat, sieht das ja erst nach einem Ende der Kampfhandlungen. Die Europäer wollen nicht in diesen Krieg hineingezogen werden. Einen Krieg, den sie ohnehin nicht beeinflussen können. Denn noch wisse man ja nicht einmal, wie lange die USA und Israel ihn noch führen wollen und mit welchen konkreten Zielen.
Dankeschön nach Brüssel, Tina Hassel. Und auch Bundeskanzler Merz hat heute noch einmal betont, Deutschland werde sich nicht an einem Einsatz in der Straße von Hormuz beteiligen. Der Irankrieg sei keine Angelegenheit der NATO, sagte Merz. Die NATO seien ein Verteidigungs- und kein Interventionsbündnis. Der Kanzler übte auch deutliche Kritik am Vorgehen Israels im Libanon. Die israelische Bodenoffensive nannte Merz einen Fehler. Ja, nun sind sie also auch am Boden im Einsatz, israelische Soldaten im Libanon. Sie sollen Infrastruktur der islamistischen Hisbollah-Miliz zerstören. Nach Angaben der libanesischen Regierung sind inzwischen mehr als 1 Million Menschen vertrieben worden. Zunächst hatte Israel diese Region hier zur Evakuierungszone erklärt. Dann rief die Armee Bewohner weiterer Gebiete auf, sich in den Norden zu begeben.
Zeynep Mortada hat ihren 6-jährigen Sohn Jed zur Arbeit mitgebracht. Zu groß war ihre Angst, ihn alleine zu lassen. Mit der mobilen Klinik einer Hilfsorganisation fährt sie jeden Tag zu verschiedenen Notunterkünften in Beirut, versucht dort wie andere Freiwillige das Leid der Vertriebenen zu lindern. Da noch Winter ist, kommen die meisten mit Grippefällen zu uns, ansonsten mit akuter Erschöpfung aufgrund der aktuellen Situation. Auch das Haus ihrer Familie ist in einem der südlichen Vororte von Beirut, den die israelische Armee zur Räumung aufgerufen hatte. Wir haben versucht, eine andere Wohnung zu finden, aber die Mieten sind zu hoch und viele Vermieter wollen uns nicht. In der Hauptstadt geht bei vielen Menschen die Angst um, auch ihre Häuser könnten zum Ziel israelischer Angriffe werden, sollten sie Geflüchtete aus den von der Hisbollah kontrollierten Vororten aufnehmen. Im Süden des Libanon gibt es auch heute wieder heftige gegenseitige Angriffe zwischen Hisbollah und israelischer Armee. Laut UN-Friedenstruppe UNIFIL verstärkt das israelische Militär schon seit Tagen seine Bodentruppen und rückt in das libanesische Grenzgebiet vor. In der letzten Woche haben wir gesehen, dass die israelische Armee neue Soldaten in den Südlibanon bringt, eine Verletzung der Resolution 1701. Die Armee ist mittlerweile bis zu 7 Kilometer ins Landesinnere vorgerückt. Israel bestätigt heute die Bodenoffensive offiziell, veröffentlicht Bilder, die das Vorrücken der israelischen Truppen zeigen sollen. Ich habe die israelischen Streitkräfte angewiesen, einzugreifen und die Terrorinfrastruktur in den Grenzdörfern nahe der libanesischen Grenze zu zerstören, um Bedrohungen und eine Rückkehr der Hisbollah in diese Region zu verhindern, so wie es zuvor gegen die Hamas im Gazastreifen geschehen ist. Inzwischen sind mehr als 1 Million Menschen im Libanon vertrieben. Viele fürchten, dass Israel den Süden des Landes dauerhaft besetzen und sie vorerst nicht mehr in ihr Zuhause zurückkehren könnten.
In Deutschland sind die Auswirkungen des Iran-Krieges jeden Tag hier an den Tankstellen zu beobachten. Superbenzin ist seit Kriegsbeginn im Schnitt um 26 Cent teurer geworden, Diesel sogar um 41 Cent. Heute sollten die Mineralölkonzerne einer von der Regierung eingesetzten Arbeitsgruppe erklären, wie genau das zustande kommt. Doch auch nach diesem Treffen sind noch viele Fragen offen. Einer der Leiter der Arbeitsgruppe, der SPD-Bundestagsabgeordnete Zorn, sagte anschließend, ihre Preisgestaltung hätten die Konzerne jedenfalls nicht glaubhaft erklären können. Und auch andere Wirtschaftsbereiche sind vom Krieg in Nahost betroffen. Lieferketten brechen zusammen. Die Weltmarktpreise für Rohstoffe wie Ammoniak, Phosphat und Schwefel steigen extrem. Die Chemiebranche ist im Krisenmodus und die Landwirtschaft schlägt Alarm.
Für Stefan Kerner wird es höchste Zeit. Die Temperaturen steigen, die Saat muss raus auf sein Feld bei Heilbronn. Erst kommt das Getreide dran, später auch noch Kürbisse. Die Pflanzen brauchen Unterstützung, um zu wachsen.
Wir füllen aktuell Dünger ab und haben jetzt neuen Dünger gekauft. Die Pflanze braucht jetzt Nährstoffe, die braucht jetzt Futter, die hat Hunger.
Doch der Preis für den Dünger ist explodiert. Über 30% mehr muss Landwirt Kerner aktuell zahlen. Und einige Lager in Deutschland leeren sich schon schnell. Der Dünger könnte bald knapp werden, denn durch die Straße von Hormuz werden neben großen Mengen Gas und Erdöl auch rund ein Drittel der Stickstoffdüngerexporte weltweit und Rohstoffe transportiert. Zumindest noch vor dem Krieg. China fällt als alternativer Lieferant aus, weil das Land Grundstoffe und fertige Düngemittel für die eigene Produktion zurückhält. Auch wichtige Rohstoffe für die Chemieindustrie werden teurer, Ammoniak und Phosphat beispielsweise. Die Branche warnt vor Lieferengpässen. In der Genossenschaft ZG Raiffeisen kommen die importierten Stoffe an und werden zu fertigem Dünger vermischt. Die Versorgungslage aus den Golfstaaten sei angespannt.
Insbesondere im Stickstoffdüngerbereich, nehmen wir mal den Harnstoff, da wird ein Drittel der weltweiten Produktion wird in diesen Staaten produziert. Und wenn diese Staaten ausfallen würden, hätte es schon deutliche Ausmaße über die weltweite Düngerversorgung.
Und auch für Landwirt Stefan Kerner. Denn ohne Dünger wächst auf seinen Feldern wenig.
Seit geraumer Zeit versucht die italienische Großbank UniCredit, die deutsche Commerzbank zu übernehmen. UniCredit hält direkt 26% der Aktien. Heute hieß es, man wolle diesen Anteil auf mehr als 30% erhöhen. Bei der Commerzbank stößt das Vorhaben auf Widerstand. Auch die Bundesregierung äußerte sich ablehnend.
Es ist ein Paukenschlag für die Frankfurter Finanzwelt. Die italienische UniCredit will die Commerzbank jetzt mit einem feindlichen Angebot übernehmen. Damit verschärft die Mailänder Großbank ihren Ton, beißt bei Deutschlands zweitgrößtem Kreditinstitut aber auf Granit. Vorstandschefin Bettina Orlopp, die erst vor wenigen Wochen gute Geschäftszahlen präsentierte, lehnte eine Übernahme heute erneut ab. Wir sind überzeugt von der Stärke und dem Potenzial unserer Strategie, die auf Eigenständigkeit und profitables Wachstum setzt. Das Vorgehen ist nicht mit uns abgestimmt. Auch die Bundesregierung wiederholte ihren Widerstand gegen die Übernahme. Die deutsche Wirtschaft brauche einen verlässlichen Partner, vor allem im Mittelstand, wo die Commerzbank sehr stark ist.
Der Mittelstand ist existenziell wichtig für dieses Land und deshalb braucht der Mittelstand auch eine gut funktionierende Bank. Und das muss man sagen, das ist die Commerzbank, weil sie nach einem harten Sparprogramm wirklich auf gutem Wege ist.
Seit der Fusion mit der Dresdner Bank 2009 hat die Commerzbank mehr als 25.000 Arbeitsplätze abgebaut. Sollte es zur Fusion kommen, erwartet die Gewerkschaft Verdi einen weiteren Stellenabbau, auch bei der Hypovereinsbank, der deutschen Tochter der UniCredit.
Bei einer möglichen Übernahme rechnen wir damit, dass über 10.000 Arbeitsplätze bei der Commerzbank gefährdet wären, aber eben auch bis zu 5.000 Arbeitsplätze bei der Hypovereinsbank.
Wann die UniCredit ihr Angebot formal unterbreiten wird, ist noch unklar. Das notwendige Kapital müssen ihre Aktionäre erst noch genehmigen. Beobachter gehen von Zustimmung aus.
Im öffentlichen Nahverkehr ruft die Gewerkschaft Verdi wieder zu Warnstreiks auf. Am Donnerstag sollen in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hamburg die meisten Busse und Bahnen in den Depots bleiben. In weiteren Bundesländern stehen die Entscheidungen noch aus. Verdi will damit den Druck in der laufenden Tarifrunde erhöhen. Je nach Region geht es um bessere Arbeitsbedingungen oder höhere Löhne. Schon am Mittwoch wird der Hauptstadtflughafen BER bestreikt. Sämtliche Passagierflüge wurden bereits abgesagt. Die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland haben im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 1 Million Mitglieder verloren. Der katholischen Kirche gehören damit noch 19,2 Millionen Menschen an, der evangelischen Kirche 17,4 Millionen. Hauptgrund für den Mitgliederschwund sind Kirchenaustritte. Jeweils mehr als 300.000 Menschen verließen 2025 die katholische und die evangelische Kirche. Zudem sterben jedes Jahr Hunderttausende Mitglieder. Taufen und Eintritte gleichen das nicht aus. Roter Teppich, Glamour, emotionale Dankesreden. In Los Angeles sind in der vergangenen Nacht die Oscars verliehen worden. Gewinner des Abends mit 6 der begehrten Trophäen war der Polit-Thriller One Battle After Another. Deutsche Produktionen und Künstler wurden nicht ausgezeichnet.
The Oscar goes to One Battle After Another.
Also eine Schlacht folgt der nächsten. Bester Film des Jahres und Oscar-Abräumer des Abends. Der brutale Actionfilm mit Leonardo DiCaprio und Sean Penn holt 6 der begehrten Trophäen. Der Thriller handelt von einem ehemaligen Revolutionär, der unter neuer Identität seine Tochter großzieht, bis ihn ein Ex-Gegner erneut in politische Konflikte und Gewalt hineinzieht. In Deutschland war der Film nur mäßig erfolgreich.
Danke.
Der Oscar für die beste Schauspielerin geht an die Irin Jessie Buckley für ihre Rolle als Ehefrau von Shakespeare im Film Hamlet. Sie spiele die Trauer um den Verlust ihres Kindes außergewöhnlich intensiv und glaubwürdig, heißt es in der Begründung.
Er lebt nicht.
Als bester Schauspieler wird Michael B. Jordan ausgezeichnet für seine Doppelrolle der Zwillinge Smoke und Stack in Blood and Sinners. Ein Horrorfilm, der in den Südstaaten spielt, sich um Rassismus und Bluesmusik dreht. Jordan ist in fast 100 Jahren Oscar-Geschichte erst der 6. Schwarze, der in dieser Kategorie gewinnt. Ich stehe hier, weil schwarze Menschen mir den Weg bereitet haben und jetzt gehöre ich plötzlich zu diesen Giganten. Wegen des Krieges im Iran fand die Veranstaltung unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. Die viel erwartete Kritik an US-Präsident Trump und seiner Kriegspolitik ist bei dieser Oscarverleihung weitgehend ausgeblieben. Stattdessen hielten sich die meisten US-Gewinner an persönliche Dankesbotschaften. Nur internationale Filmschaffende und Dokumentarfilmer wiesen auf die schwierige Weltlage hin.
Dieser Tag ist in Japan einer der wichtigsten des Jahres, denn heute hat offiziell die Kirschblüte begonnen. Mitarbeiter der japanischen Wetterbehörde zählten nämlich in 3 Städten im Südwesten und in Zentraljapan mindestens jeweils 5 Blüten an den Bäumen. Höhepunkt der Kirschblüte, japanisch Sakura, ist üblicherweise Ende März, Anfang April. Und damit zum Wetter bei uns. Hier ist die Vorhersage für morgen, Dienstag, den 17. März.
Ein Hoch unterwegs nach Polen sorgt morgen schon dafür, dass es im Osten freundlicher wird. Doch zuvor, in der Nacht vor allem im Süden und Osten, weitere Schauer, ab 400 Meter Schneeschauer, die im Osten abklingen und die im Süden auch nach Mitternacht noch aktiv sind. Am Tag regnet oder nieselt es örtlich, häufig ist es aber auch schon trocken. Viel Sonnenschein dagegen zwischen Ostsee und Erzgebirge, später auch in Ostbayern. In der Nacht plus 7 bis minus 4 Grad. Am Tag steigen die Werte an auf 6 Grad im Berchtesgadener Land, im Rheinland bis 15 Grad. Die Aussichten. Am Mittwoch nach Nebel bei 11 Sonnenstunden bis 18 Grad. Am Donnerstag im Norden etwas Regen, sonst viel Sonne neben Quellwolken. Am Freitag Sonne, dichte Wolken und örtlich etwas Regen.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Jesse Wellmer geht es um die gestiegenen Benzinpreise und wie die Taskforce der Bundesregierung gegensteuern will. Und wir fragen, was eine Übernahme der Commerzbank durch UniCredit für den europäischen Bankenmarkt bedeuten würde. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.